Deutsche Welle. Fokus Afrika.
Der Monat der Weltmission beginnt in der kommenden Woche. Wir berichten in einem Schwerpunkt über die Religionen Nigerias und sprechen mit einem Missionar über seine Arbeit. Außerdem die Rückkehr der Wilderer in Ostafrika. Nigeria ist mit rund 140 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Rund die Hälfte der Nigerianer sind Muslime, etwas weniger berufen sich auf die Bibel. Der Norden ist islamisch geprägt, der Süden eher christlich. Dort, wo beide Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen, konkurrieren sie um Land und politischen Einfluss. Oft führt das zu massiver Gewalt mit Hunderten von Toten. Der zentralnigerianische Bundesstaat Plateau ist eine solche labile Region. Die Führer beider Religionen dieses Bundesstaates sind derzeit in Deutschland als Gäste beim katholischen Monat der Weltmission, der an diesem Sonntag in Osnabrück eröffnet wird. Thomas Mösch beschreibt, wie diese beiden sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen.
Der Schock sitzt immer noch tief. Im November 2008 reichten einige Gerüchte über eine gefälschte Kommunalwahl und schon marschierten Jugendbanden brandschatzend durch die Straßen von Jos, der Hauptstadt des nigerianischen Bundesstaates Plateau. Am Ende waren mehrere hundert Menschen tot, zahlreiche Moscheen, Kirchen und Privathäuser lagen in Schutt und Asche. Es war ein schwerer Rückschlag für den katholischen Erzbischof der Stadt, Ignatius Kaigama, und den höchsten muslimischen Würdenträger der Region, den Emir von Ouassé, Haruna Abdullahi. Beide versuchen seit Jahren, Spannungen zwischen den beiden Religionsgemeinschaften abzubauen. Für sie sind die Massaker vom letzten November das beste Beispiel dafür, dass meistens nicht die Religion selbst Ursache für Gewalt in Nigeria ist. Erzbischof Kaigama verweist auf die großen sozialen Probleme des Landes.
Wir haben jede Menge Jugendliche, die entweder nicht gut ausgebildet sind oder die zwar eine Ausbildung haben, aber keine Arbeit. Viele Menschen sind verarmt, weil die Regierung schlecht arbeitet. Einige wenige in der Regierung verwalten die Ressourcen des Landes auf eine sehr korrupte Weise. Ja, sie hindern so eine große Zahl von Nigerianern daran, ein vernünftiges Auskommen zu haben.
Warum sich Frust und Wut oft entlang religiöser Trennlinien äußern, erklärt Haruna Abdullahi, der Emir von Ouassé, so.
Für Nigerianer hat die Religion eine große Bedeutung. Wann immer an die Religion appelliert wird, sind die Leute bereit, sich zu erheben, sei es um die Religion zu verteidigen oder wofür auch immer. Deshalb werden Unruhen schnell als religiös eingestuft.
Diesen Reflexen treten die beiden religiösen Führer entgegen, und zwar zuallererst mit ihrem eigenen Beispiel, erklärt Erzbischof Kaigama.
We know we have differences.
Natürlich unterscheiden wir uns, aber wir machen deutlich, dass wir zusammenarbeiten und dass wir eine gemeinsame Botschaft haben. Frieden, friedliche Koexistenz. Wir hoffen, dass die Jugend aus unserem Beispiel lernt und genauso andere Menschen, die so engstirnig und kurzsichtig sind, so auf sich selbst bezogen, dass sie das Gute im anderen nicht sehen wollen. Wir setzen uns offen und auch laut dafür ein, dass man seinen Nächsten respektieren soll.
Kaigama und sein muslimischer Kollege Abdullahi greifen auch konkret ein, wenn ein Konflikt zu eskalieren droht. Als Vorsitzende einer von der Regierung von Plateau State eingesetzten interreligiösen Kommission schicken sie gemischt religiöse Teams los, um Streit vor Ort zu schlichten. Außerdem arbeiten sie derzeit daran, ein Ausbildungszentrum für christliche und muslimische Jugendliche aufzubauen. Damit wollen sie zum einen Jugendlichen eine ökonomische Perspektive geben. Zum anderen sollen Imame und Pastoren Religionsunterricht geben, damit die Jugendlichen den Glauben des jeweils anderen kennenlernen, berichtet Emir Haruna Abdullahi.
The bottom line.
Im Grunde geht es darum, dass wir uns selbst respektieren und dass wir unsere Religionen gegenseitig respektieren. Wir hoffen, dass die Jugendlichen nach einem Jahr Ausbildung Freundschaften geschlossen haben. Dann können sie hinausgehen und die Erfahrungen, die sie in der Ausbildung gemacht haben, mit anderen teilen.
Um dieses Projekt zu realisieren, hoffen der Erzbischof und der Emir auf die Hilfe der deutschen Katholiken. Erzbischof Kaigama lobt die Nigeria-Reise des Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, Anfang September. Sie habe die Beziehungen zwischen den deutschen und nigerianischen Katholiken noch einmal deutlich gestärkt. Da nun auch der Monat der Weltmission den interreligiösen Dialog in Nigeria in den Mittelpunkt rückt, geht Kai Gamma davon aus, dass er und Abdullahi auch in Zukunft auf die Deutschen zählen können. Unterstützung erwarten die beiden religiösen Führer auch von den Medien. Insbesondere internationale Medien wie BBC und Deutsche Welle hätten eine große Verantwortung, da sie in Nigeria großen Einfluss haben, betont der Emir von Wassé.
If you get the facts wrongly, it can destroy.
Wenn sie Fakten falsch darstellen, kann das zerstörerisch wirken. Wenn zum Beispiel in einer Region Unruhen ausbrechen und sie berichten, dass 50 Muslime getötet wurden, dann sagt das den Muslimen, Christen haben 50 Muslime getötet. Sie fühlen sich dann aufgefordert, Rache zu nehmen. Sie laufen los und bringen jeden Christen um, der ihnen über den Weg läuft. Und umgekehrt genauso.
Die Medien sollten sich als Partner im Kampf für Frieden und Versöhnung sehen und deshalb bei Krisen ganz besonders genau abwägen, wie sie darüber berichten.
Ein Beitrag von Thomas Mösch. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, vom Gebet allein, aber auch nicht. Und so ist Missionarsarbeit oft auch gleichbedeutend mit Entwicklungsarbeit. So wie sie auch von den Benediktinern in Tansania geleistet wird. Mit dem Benediktinerpater Stefan Veit konnte ich darüber sprechen, was er und seine Mitbrüder dort vor Ort tun.
Unsere Mitbrüder in Tansania sind dort, um benediktinisches Leben zu leben. Das heißt, dass wir einfach den Glauben verkündigen wollen durch unsere Art des gemeinsamen Lebens. Wir haben meistens Schulen, Handwerksbetriebe, sind im Gesundheitswesen tätig und tun auch einiges zum Thema Umweltschutz.
Ist das die klassische Missionarsarbeit, wie man sie landläufig kennt, oder hat diese Missionarsarbeit sich auch im Zeichen der Globalisierung in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten geändert?
Geändert hat sich die missionarische Arbeit in der Weise, dass wir zunächst einmal nach Tansania gingen, um dort so etwas wie eine Diözese aufzubauen. Das heißt, Missionsstation, eine Struktur zu bilden, ähnlich wie wir das kennen von unseren Diözesen her. Und diese Arbeit ist abgeschlossen. Wir sind ganz zurückgegangen in unsere Klöster, die waren am Anfang auch mit dabei und sind dort einfach in der Weise tätig, dass wir dort die Schulen haben, die Krankenhäuser, Gesundheitswesen, Beratungen machen, Exerzitien anbieten, für den Klerus da sind, wenn es um Fragen geht und so weiter und so fort.
Wenn es um Glaubensfragen geht, sind Sie in Tansania nicht der einzige Anbieter am Markt. Mhm. Sie stehen in direkter Konkurrenz zum Beispiel auch zum Islam. Wie gehen Sie mit so einer Situation um?
Also zunächst mal ist ganz wichtig, dass wir immer wieder den Dialog versuchen, mit dem Islam zu führen. Das gelingt auf sehr unterschiedlichen Ebenen ganz gut. Zum Beispiel an der Küste ist es sehr schwierig, weil wir dort die Erfahrung machen, dass da sehr viel Gelder von Arabien kommen, die auch teilweise Kinder in der Weise mit Geld versorgen, damit die in die Koranschulen gehen. Das ist sehr, sehr schwierig dann. Aber wir versuchen da nicht zu polemisieren, sondern wir suchen wirklich den Weg des Dialogs.
Wie gut gelingt das denn?
Das gelingt immer so gut, wie der Dialogpartner ist. Also ich weiß zum Beispiel vom Bischof von Sansibar, der mir gesagt hat, dass er versucht, über das Modell zweier Schulen, wo er christliche und auch muslimische Kinder hat, und er sagt, über die Kinder, über die Jugend ist es möglich, dass dort einfach ein Dialog entsteht, dass man sich nicht als Feinde empfindet, sondern wirklich versucht, miteinander in einer guten Weise zusammenzuleben.
Reden wir mal über die innerchristliche Konkurrenz, die Sie ja auch durchaus nun ja befürchten müssen. Die Zahl der Freikirchen, insbesondere der Pfingstler, wächst rasant, auch in Tansania wie auch in anderen Ländern Afrikas. Macht Ihnen das Sorge?
Also Sorge macht uns einfach, dass die Art und Weise dieser Konfessionen sehr aufreißerisch ist, einen sehr charismatischen Eindruck hat, aber meistens wenig dahinter steckt. Und das bringt dann oft auch die Leute nach einiger Zeit der Zugehörigkeit, wie wir das auch hier kennen, eher zu der Frage, ja, was war es jetzt eigentlich gewesen? Und dann kommt man doch eher wieder auf die doch sehr lang geprägte, gute Tradition von den Kirchen, die einfach für eine solide Arbeit stehen, ja, und nicht für etwas Aufreißerisches, Charismatisches, was dann einfach auch nicht trägt.
Die solide Arbeit, vor allen Dingen in der Entwicklungspolitik, sie trägt Früchte, aber diese Früchte sind sehr klein, zumindest im Verhältnis zu dem, was man anbauen müsste, um alle satt zu bekommen, etwas bildhaft gesprochen. Mhm. Macht Entwicklungshilfe Sinn? Manche sagen, Afrika stünde ohne Entwicklungshilfe sogar besser da.
Ich kenne diese Meinung auch. Ich kann die also jetzt nicht genau nachgehen und sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Es wird sogar von Afrikanern behauptet, dass wenn wir keine Entwicklungshilfe hätten, es besser geht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass wir unsere Entwicklungshilfe in der Weise ansetzen, dass wir sagen, zunächst einmal die beste Entwicklungshilfe ist und bleibt die Schulbildung. Das heißt, wir bieten einfach durch verschiedene Formen der Schule, auch im Handwerksbereich, den Menschen Möglichkeit, dass sie sich bilden können und somit eine Chance haben auf dem großen Markt des Wettbewerbes. Und das scheint mir, wir haben auch in den letzten Jahren viele Schulen erweitert und auch neue gebaut, das scheint mir wirklich sehr, sehr sinnvoll zu sein. Das ist eine zähe, langsame Arbeit, weil die Strukturen in einem solchen Land einfach sehr schwierig sind. Wir haben es dort mit Korruption zu tun, wir haben es oft auch mit keinen klaren Rechtssicherheiten zu tun. Das ist sehr, sehr schwierig, ja.
Aber alles, Brunnen bohren, Krankheiten bekämpfen, auch Schulen bauen, hat dem Kontinent nicht wirklich geholfen.
Ja, das ist sehr schwierig, wie man das misst. Also wir sagen einfach, wenn wir jetzt mal an unsere beiden Krankenhäuser denken, das sind noch Krankenhäuser, die gut funktionieren. Es gibt auch staatliche Krankenhäuser, die eben nicht gut funktionieren, weil der Staat die Löhne nicht richtig bezahlt, weil die Medikamente fehlen und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist eine Frage an die Politik. Das stellen wir immer wieder fest, wenn die Politik einigermaßen vernünftig gehen würde, wäre manches kein Problem. Und da sind unsere Krankenhäuser ganz wichtige Anlaufstationen, um den Menschen zu helfen.
Angesichts des Elends, das ja immer noch reichlich verbreitet ist, sagen Sie sich da manchmal, mein Gott, ich habe die Nase voll?
Gut, solche Momente gibt es sicherlich auch für die Missionare, wenn sie sagen, das ist eigentlich auch ein Kampf gegen die Windmühlen. Aber man muss auch sagen, es hat sich auch einiges getan. Also letzten Endes ist eine positive Entwicklung da und die Frage ist, wie Politik diese Entwicklung auch, also auf alle Bevölkerungsteile fördern könnte bzw. verteilen könnte. Das wäre die Kunst, ja.
Stefan Veit, Missionar, Entwicklungshelfer und Benediktinerpater, vielen Dank. Die Wilderei in Ostafrika schien weitgehend eingedämmt. In manchen Regionen konnten sich die Tierpopulationen deutlich erhöhen. Das reizte die stets klammen Regierungen der Region, die Vorschriften, etwa beim Verkauf des Elfenbeins, zu lockern. Und offenbar war das ein Signal für die Wilderer zur Rückkehr in den Markt, berichtet Marc Engelhardt.
Es ist ein Riesenfund. Die 1200 Kilo Elfenbein, die äthiopische und kenianische Zollfahnder an den größten Flughäfen der beiden Länder sichergestellt haben, haben einen Wert von rund 1 Million Dollar. Ziel der Luftfracht, die ein Schwarzhändler mit falschen Papieren aufgegeben hatte, war Bangkok. Die thailändische Hauptstadt gilt als Drehscheibe im illegalen Handel mit Tieren und Tierprodukten. Von hier wird das Elfenbein weiter verschoben, vor allem nach China, den Hauptabsatzmarkt. Seit 20 Jahren ist der Handel mit Elfenbein verboten, um die bedrohten Elefanten zu schützen. Doch vor 2 Jahren setzten China und Japan eine Ausnahmeregelung durch. Und seitdem, ärgert sich Patrick Omondi von Kenias Nationalparkbehörde, nimmt die Wilderei ständig zu. Wir haben einen Anstieg nicht nur in Kenia, sondern in ganz Afrika. Im vergangenen Jahr sind viele Tiere getötet worden. Wir müssen das jetzt angehen, sonst verlieren wir noch mehr Elefanten. Seit Jahresanfang haben Wilderer alleine in Kenia 125 Elefanten umgebracht, mehr als 4-mal so viel wie noch vor 2 Jahren. Der jetzt am Flughafen gemachte Fund entspricht den Stoßzähnen von 100 Elefanten.
You kill a 7-ton creature.
Ein Lebewesen, das 7 Tonnen wiegt, wird getötet, nur damit Schmuck oder sowas aus den Stoßzähnen geschnitzt werden kann, ärgert sich Omondi. Das ist doch vollkommen sinnlos. Fast 500.000 Euro müssen alleine Kenias Wildhüter jeden Monat einsetzen, um den mafiösen Netzwerken aus Jägern und Händlern das Handwerk zu legen. Parks werden mit Kleinflugzeugen aus der Luft überwacht. Doch die wichtigste Waffe, um illegale Ausfuhren zu stoppen, bellt. Die Spürhunde, die Frank Cashy ausbildet, sind genau darauf abgerichtet. Wenn diese Hunde eine Spur haben, schlagen sie bei 3 Sachen an. Elfenbein, Nashörner und Waffen. Auch diesmal waren es die Spürhunde, die in den riesigen Hallen der Flughäfen den bislang größten Fund in diesem Jahr aufspürten. Die Hunde, sagt der zweite Trainer Geoffrey Tack, lassen sich durch nichts beirren. Sie fanden kürzlich selbst eine Ladung, die in Särgen versteckt war.
The dog sometimes it can indicate on the fish or the meat.
Manchmal schlagen die Hunde an, wenn sie Fisch oder Fleisch in der Fracht riechen. Weil ich die Särge sah, habe ich den Hund deshalb erst ignoriert, als er bellte. Aber er ließ nicht locker und wurde schließlich richtig wütend, dass ich ihm nicht helfen wollte. In den Särgen fand Tech 16 Elefantenstoßzähne und mehrere Nashörner. Der tierische Einsatz zahlt sich aus. Seit Anfang des Jahres haben die Hunde mehr als 10 Schmuggelpartien entdeckt.
Marc Engelhardt berichtete. Und das war auch schon der Fokus Afrika mit Dirk Barthe am Mikrofon. Wenn Sie mehr über und aus Afrika erfahren möchten, dann können Sie das im Internet unter www.dw-world.de/Afrika.